Du, welche KI brauchst du eigentlich?
Hey, eigentlich nur ChatGPT.
ChatGPT ist in Kalifornien, im Silicon Valley, entwickelt worden. Aber jetzt kommen Chinesen.
Willkommen zu 1776 im Amerika-Podcast mit dem Peter Hossli.
Und mit der Nicoletta Cimino. Heute reden wir über ein Gebiet in Kalifornien, wo, ich würde schon sagen, wie nichts anderes für die amerikanische Innovationskraft steht, und zwar über Silicon Valley. Und das liegt ungefähr südlich von San Francisco und es geht bis San Jose.
Und genau die Innovationskraft, die hat ein bisschen Rissen bekommen in der letzten Zeit. Vor gut 10 Tagen ist die chinesische KI DeepSeek auf den Markt gekommen. Ein riesen Hype hat sie ausgelöst so im ersten Moment. Und die soll so gut sein wie amerikanische Produkte. Aber es kostet natürlich in der Entwicklung viel weniger als das amerikanische.
Und die amerikanische Börse, die haben regelrecht mit einer Panik reagiert. Also der Wert vom Chip-Hersteller Nvidia, der ist an einem Tag um 600 Milliarden Dollar ist der gesunken, der hat sich verringert. Und der Grund ist, weil eben die chinesischen Produkte sollen gleich gut sein, aber viel, viel weniger kosten.
Wir nehmen jetzt die Panik zum Anlass, um darüber zu reden, was das Silicon Valley eigentlich ist, also warum dass das für die USA und eigentlich auch für die gesamte Weltwirtschaft so wichtig ist. Und wir reden auch ein bisschen darüber, wie das Gebaren dort ist.
Silicon Valley, das ist nach einem chemischen Element benannt und das ist sehr, sehr wichtig bei der Herstellung vor allem von Chips oder auch von anderen Computerbestandteilen und das ist Silizium und das heisst auf Englisch Silicon und das darf man natürlich nicht verwechseln mit Silikon und Silikon wird ja eher so bei chirurgischen Eingriffen verwendet und Silizium, das braucht man für Computerchips.
Also eben nicht das Silikon, wo man auch zum Beispiel die Wand die Platten im Bad ein bisschen isolieren oder so, sondern es geht wirklich um Silizium. Der Begriff Silicon Valley, das kommt von einem Technologiejournalist, von Dan C. Höfler. Der hat 1971 für das Magazin Electronic New eine Serie gemacht über die vielen Technologieunternehmen in der Gegend eben zwischen San Francisco und San Jose. Und er hat es dann in seinen Artikeln hat er das Silicon Valley USA genannt.
Und heute sagt man im Silicon Valley auch, das sei so eine Art Mekka von der Innovation. Also das ist ein Ort, wo wirklich die gescheitsten Menschen aus der ganzen Welt dort anziehen. Aber eben nicht nur Menschen, sondern auch das Kapital. Also es fließt wahnsinnig viel Geld in das Silicon Valley. Und die Menschen und das Geld zusammen, da kommen dann Produkte raus, die unseren Alltag prägt. Ich würde schon sagen, wie nichts anderes mittlerweile.
Mhm. Und es ist auch lustig, inzwischen sagt man Silicon Valley auch anderen Regionen auf der Welt, oder, wo irgendwie eben so Innovationskraft haben. Es gibt ein Silicon Valley in Israel. Eine Zeit lang hat man gesagt, Zug sei die Silicon Valley von der Schweiz. Also so ein bisschen wie eine Innovations- Hotspot, könnte man so sagen. Und dort entstehen Sachen, die unseren Alltag mehr prägen als alles andere. Also Computer, das iPhone, die Apps, die wir benutzen, das Halbleiter, die in unseren Autos sind oder die unsere Züge bestimmen, die Stadtverwaltung, einfach wirklich alles. Oder man kann so sagen, eigentlich das, was wir heutzutage im Alltag brauchen, irgendwie etwas mit dem Silicon Valley zu tun.
Also den Podcast nehmen wir natürlich auf Geräte auf, die auf Innovationen aufbauen sind, die im Silicon Valley entstanden sind. Und so ein bisschen im Zentrum von dem ist eigentlich eine Universität gestanden. Und, oder man kann wirklich sagen, Silicon Valley gibt es nicht ohne Stanford University. Und dort hat es in den 1930er Jahren einen Professor gegeben, nämlich den Frederick Terman. Und er hat an dieser Universität geforscht und gelehrt. Und er hat wirklich die Stanford University in Palo Alto wollen zum Zentrum machen von Innovation. Und man kann sagen, das ist ihm gelungen. Und er gilt eigentlich als Vater vom Silicon Valley.
Und der Frederick Terman, der hatte später mal zwei Studenten gehabt mit Nachnamen, die wir jetzt inzwischen kennen, mit dem William Hewlett und dem David Packard. Und der hat die beiden ermutigt, ein Unternehmen zu gründen. Und aus dem ist Hewlett-Packard geworden, oder eben kurz HP, eines der ersten grossen Technologieunternehmen in dieser Region. Und ich glaube, die Geschichte von diesen zwei spiegelt eigentlich so ein bisschen den Geist vom Silicon Valley wieder. Oder? Es gibt extrem gescheite Köpfe, und wo studieren und ihre Professoren merken das und sie animieren, Firmen zu gründen und die dann aufzubauen und die Firmen werden richtig gross. Und ich glaube, man kann sagen, Stanford ist ein bisschen anders als andere Universitäten. Stanford tut das heute auch noch immer fördern, oder? Also der Unternehmergeist von seinen Studentinnen und Studenten. Und das ist ein bisschen anders als bei anderen, sagen wir mal, Ivy League Unis, wo das ändert ein bisschen mit Skepsis, so Marktintelligenz oder so, wollen, etwas zu gründen, das wird so ein bisschen mit Skepsis begegnet, aber eben nicht an der Stanford University.
Also an der Stanford University tut man die Studierenden tatsächlich ermutigen, reich zu werden mit ihren Ideen. Die Universität tut den Studenten auch Platz zur Verfügung stellen. Sie tut ihnen Verträge anbieten, wo sie dann eben auch Anrecht haben an den Patenten, die sie entwickeln. Und es hat ganz viel Universitäten geben auf der Welt, die versuchen, das Konzept von der Stanford University zu kopieren. Ich meine, auch die ETH Zürich, da ist man auch stolz auf das eine oder auf das andere Start-up. Aber man kann wirklich sagen, dass um die Stanford University so ein Netzwerk von Hightech-Firmen entstanden ist.
Wir haben jetzt von Hewlett-Packard geredet, aber inzwischen gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Und wir müssen die, glaube ich, also wenn man die Namen sagt, ist ja völlig klar, oder? Also der Chip-Gigant Intel, nein, natürlich Apple. Apple, finde ich, ist immer der Erste, wo mir in den Sinn kommt, wenn ich an Silicon Valley denke. Oracle und Cisco, dann später also vielleicht noch Google, Facebook, Tesla, Netflix, Airbnb, eigentlich all die Industrien, die Firmen, die in den letzten 20, 30 Jahren unsere Wirtschaft und unsere Welt wahnsinnig verändert haben.
Und es ist eben interessant, das sind ja nicht nur einfach Computerfirmen, sondern nein, eben, das ist sehr, sehr ein vielfältige Art. Und was man schon muss sagen, es werden jedes Jahr Tausende von Firmen gegründet und von den meisten hören wir gar nichts. Also, und dann gibt es solche, ich kann mich erinnern, anfangs von den Nullerjahren hat es eine Firma geheißen Pets.com, wo Tierfutter verkauft hat. Das ist dann wieder runtergegangen. Also die verschwinden dann wieder. Aber dann gibt es auch so wahnsinnige Giganten. Und ich meine, du hast Apple schon erwähnt. Das ist eine Firma, die ist vor etwa 50 Jahren von zwei Typen gegründet worden, von Steve Jobs und von Steve Wozniak. Und das ist heute die grösste Firma der Welt. Also die beiden haben das in einer Garage gemacht und heute könnten wir uns ein Leben ohne Apple-Produkte nicht mehr vorstellen.
Und ich glaube, was die Firmen alle gemeinsam haben, ist, dass sie eben wie etwas eine neue Geschichte haben erzählt. Neue Geschäftsmodelle haben präsentiert. Also es ist immer etwas Disruptives dabei gewesen, also etwas, wo jemand ganz anders und ganz neu hat gemacht, dass man das bis jetzt gemacht hat und dann quasi wie die anderen Leute dem haben, oder die anderen Firmen dem haben müssen folgen.
Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich in den USA gelebt habe, ist ja Netflix aufgekommen. Und plötzlich hat man können DVDs bestellen und die sind einfach heimgekommen und dann hat Netflix sich umgebaut und ist eine Firma geworden, wo man streamen kann und das hat eigentlich die Art und Weise, wie wir heute Film schauen, hat das verändert.
Also wir gehen nicht mehr in Videoshop, oder wie früher, und gehen irgendetwas raussuchen und müssen es dann wieder zurückbringen wie in eine Videothek. Das ist, oder in eine Bibliothek, das ist vorbei.
Und das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wie Silicon Valley wirklich die Welt verändert. Weil die Menschen, die dort hergehen, die haben das eigentlich zum Ziel. Die möchten etwas hinterlassen, wo neu ist. Aber es sind oft Leute, die eher arm sind und die haben eigentlich kein Geld, um die Ideen, die sie haben, umzusetzen. Und wegen dem gibt es eigentlich noch, neben den sehr gescheiten, kreativen Tech-Nerds, gibt es eigentlich noch eine zweite Gattung von Menschen, die ganz wichtig ist im Silicon Valley.
Die Reichen.
Die Reichen. Oder, man kann auch sagen, die Risikokapitalisten, das ist schon noch mal ein bisschen etwas anderes. Oder die haben nicht einfach nur Geld, sondern die suchen Ideen. Und die sind bereit, das Geld zu investieren. Und es gibt Risikokapitalisten, die investieren in 100 Firmen pro Jahr und eine kommt zum Fliegen. Und sie kommen natürlich den Anteil über und mit dieser einen Firma werden sie dann so reich, dass sie wieder 100 können, unterstützen. Und das ist so ein bisschen der Geist im Silicon Valley.
Wir haben ja jetzt viel über so zivile Entwicklungen, sage ich jetzt mal, geredet, aber Silicon Valley ist eigentlich ganz am Anfang auch und immer noch hat eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung für das amerikanische Militär, also arbeitet eng mit dem amerikanischen Militär zusammen. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg hat auch die Regierung wirklich sehr fest in die Forschung und in die Entwicklung von Technologien im Silicon Valley investiert. Das hat man insbesondere auch nachher gesehen im Kalten Krieg. Also eben, es ist nicht nur Tesla und Twitter oder X, wie es jetzt heisst, und Apple, sondern es hat auch ganz starke Komponenten von Antrieben von Waffen und von Armeetechnologie.
Und was Militär vor allem gebraucht hat, sind sogenannte Halbleiter, also Chips. Also das Militär hat immer stärkere Prozessoren gebraucht und es hat eine Firma gegeben, und zwar Fairfield Child Semiconductors. Dort sind sehr viele Leute geschafft und haben eigentlich so eine Art Chip-Industrie aufgebaut und die Firma war ganz, ganz wichtig gewesen, um Grundlagen zu schaffen im Silicon Valley.
Ja, man redet ja oft von dem Fairchild Effekt, oder? Also, dass dann eben viele Mitarbeiter haben dann das Unternehmen verlassen, haben eigene Firmen gegründet. Eine da war zum Beispiel Intel, die dann weltführend war bei den Mikroprozessoren. Also, der Fairchild-Effekt, dass man irgendwo sich etwas aneignet und nachher weitergeht. Noch wegen diesen Halbleiter, oder? Oder wenn du jetzt mich würdest fragen, eben die Halbleiter, aber die ist eigentlich in jedem Kombi und in jedem Gerät gibt es so einen Halbleiter. Ist eigentlich wird extrem immer so ein bisschen unterschätzt, oder? Also jetzt bei uns Laien, ist jetzt ein Halbleiter, weisst, habe ich immer so das Gefühl, ja, aber es ist wirklich ohne die geht nichts.
Also, wenn man die Welt anschaut, würde es nicht mehr funktionieren. Ich meine, jede Verkehrsampel hat einen Computer drin. Mhm. Ich meine, Tesla ist schon eine von diesen innovativen Autofirmen. Ein Tesla ist mehr oder weniger ein Computer auf Rädern. Ja. Und das ist schon, die Macht vom Silicon Valley, die ist schon enorm gross. Und die neuen Sachen, die die Welt verändert, die kommen in erster Linie von dort. Es sind aber nicht nur die handfesten Produkte oder die Firmen, über die wo wir jetzt geredet haben, sondern der Einfluss vom Silicon Valley, das ist noch so ein bisschen ein anderer. Da geht es auch noch so ein bisschen um Softpower. Mm. Und zwar hat Silicon Valley unsere Kultur verändert. Wie das andere Orte nicht gemacht hat, wie das zum Teil Hollywood macht, ja, oder wie das die Wall Street macht in New York. Aber während Hollywood so ein bisschen Geschichten erzählt, tut wirklich Silicon Valley so ein bisschen unseren Lebensstil beeinflussen. Also, das sind so ein bisschen Vorreiter, die Leute, die dort leben.
Mhm. Weißt du, wo mir das Album auffällt? Wenn wir aber die neuen Präsentationen schauen von Apple, weißt du, die machen ja ihre Show, wo sie ihre neuen Produkte vorstellen. Und die haben das Gefühl, das ist so wie eine ganz eine eigene Gattung Mensch, die dort redet, wie die angelegt sind, wie sie reden. Und ich glaube, das zum einen das, oder so ein bisschen der Lebensstil, aber eben auch eine Art, wie man das Leben anpackt, also wie man das angeht, so eine grosse Risikobereitschaft, eine Risikokultur, aber auch, wie man über Risiken, über das Scheitern, über das Nicht-Scheitern redet. Also, was bedeutet das, wenn man sich an etwas anwagt und dann klappt es oder klappt es eben nicht? Und was vielleicht auch noch dazu kommt, ist eine Art, wie man die Unternehmen denkt, oder? Also, das Ganze, was man jetzt auch bei uns sieht, das kommt ja nicht immer so ein bisschen verspätet, kommt es nicht zu uns mit den flachen Hierarchien oder mit den Unternehmen, wo den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben nicht nur einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, sondern quasi wie eine ganze Erlebniswelt, oder? Das hat man ja bei Google hat man das so mitbekommen. Ich glaube, so sättige Sachen ist ja auch ehrlich dort geboren.
Etwas dürfen wir ja nicht vergessen, dass viele von diesen erfolgreichsten Firmen im Silicon Valley, die sind von Hippies gegründet worden, ja, und nicht von Manager. Also, ich meine, der Steve Jobs, der hat die Universität abgebrochen und der hat lieber im Keller so ein bisschen rumgetüftelt oder in der Garage. Mhm. Und das sind Leute, die auch die traditionelle Bürokultur nicht wollen.
Also er hat ja immer einen schwarzen Rollkragen angehabt, oder? Und keine Krawatte.
Keine Krawatte, Rollkragenpulli. Zum Teil können sie auch in Shorts gucken arbeiten. Und wo der Steve Jobs Pixar, die Trickfilmfirma, designt hat das Haus, hat er gesagt, er will die WCs ganz weit weg von den Bürotischen machen, damit die Leute einander auf dem Weg zum WC begegnen, weil er sagt, die kreativsten Ideen kommen, wenn die Leute miteinander laufen. Und das ist eine Idee, die ganz viele andere Firmen auf der Welt übernommen. Eine ganz klassische Silicon Valley-Idee.
Jetzt habe ich gedacht, dass sie sich mehr bewegen, aber du hast natürlich recht, wenn man zusammen läuft, kommen. Sehr gute Idee. Du hast jetzt das gesagt, eben so Gesundheitsthemen auch innerhalb der Firma. Eine Zeit lang haben auch alle alternativen Energien geforscht. Dann eben ist es um möglichst gesund und veganes Essen gegangen. Im Moment ist gerade Longevity, also Langlebigkeit, ist gerade das grosse Thema. Das hat auch seinen Ursprung eigentlich so ein bisschen im Silicon Valley gehabt. Und auch viele von diesen Firmenchefs tun sich ja auch sehr viel Geld investieren in das und forschen zu dem und Forschung finanzieren. Also so ein bisschen die grossen Themen, die dann näher zu uns überkommen, haben oft ihren Ursprung eigentlich im Silicon Valley.
Wenn man da natürlich jetzt genauer herlässt, oder? Die wollen länger leben, sie wollen gesünder leben, sie fühlen sich auch so ein bisschen besser. Also, die Kultur vom Silicon Valley, die hat schon auch ein bisschen etwas Arroganz. Und ich meine, für sie ist es wichtiger, dass das Müsli richtig ist, dass der Matcha-Tee richtig ist, als dass es in der Mitte vom Land ist. Und die Kultur hat auch so ein bisschen zur Gentrifizierung von San Francisco oder der ganzen Bay Area geführt. Es ist wahnsinnig teuer geworden, um dort zu leben. Also es hat sehr viele obdachlose Menschen auch. Und ich meine, was schon ein bisschen komisch ist, wir haben ein bisschen darüber schon geredet, es pilgern immer wieder Europäer darüber und tun sich dann ein paar Monate ein Haus mieten und glauben dann, sie können den Silicon Valley Groove aufsaugen. Und das führt natürlich dann auch zu der wahnsinnigen Überhöhung von dem Ort. Die Leute sind sich schon bewusst, dass wir in unserem Hosensack ein Gerät haben und auf unserem Pult Gerät stehen, wo sie bestimmen. Mm. Und der Einfluss von diesen Leuten ist so stark, wie er, glaube ich, noch nie war.
Das haben wir übrigens auch gesehen bei der Amtseinführung von Donald Trump jetzt gerade, vor ein paar Wochen, wo ja sehr viele von diesen Silicon Valley-Magnaten sind dabei waren bei der Amtseinführung. Also der Elon Musk, über den müssen wir nicht reden, das ist klar. Nachher auch der Facebook-Chef, der Mark Zuckerberg, der Jeff Bezos von Amazon und Google und der Google-CEO, der Sundar Pichai.
Also ich bin ein bisschen verschrocken. Das hat ein bisschen gewirkt wie so eine Kulturrevolution oder eine Gegenrevolution, weil Silicon Valley ist traditionell demokratisch und jetzt sind alle zu dem Republikaner gegangen. Ich meine, wir erinnern uns an Al Gore, den demokratischen Vizepräsident von Bill Clinton. Er hat mal gesagt, er habe das Internet erfunden. Also die Demokraten haben sich wahnsinnig um das Silicon Valley gekümmert und jetzt offenbar nicht mehr.
Ich glaube, es hat schon Brüche gehabt vor ein paar Jahren, oder? Also zuerst unter dem Barack Obama, dann unter dem Joe Biden, wo irgendwie etwas plötzlich ein bisschen angespannter ist worden. Also die Verbindung, die natürliche Verbindung, sage ich jetzt mal, zwischen Silicon Valley und der Demokratischen Partei, hat irgendeinmal mal Rissen bekommen. Viele von denen haben sich dann auch abgewendet. Einfach auch, weil sie das Gefühl hatten, Washington tut den Deal nicht mehr einhalten.
Der Deal ist wirklich etwas sehr Interessantes. Und zwar, der Deal war so ein ungeschriebenes Gesetz zwischen Washington und Silicon Valley. Washington lässt Silicon Valley in Ruhe. Also wenig Regulierungen, wenig Steuern, viel Freiheit. Und Silicon Valley entwickelt und ist innovativ, bringt den USA Reichtum. Und die Leute, die dort reich werden, geben das Geld irgendwann mal zurück. Mhm. Wohltätige Zwecke. Und das ist dann wirklich zum Bröckeln gekommen, wo der Barack Obama Regulierungen eingeführt hat, wo Hillary Clinton gesagt hat, Facebook sei die Schuld, dass der Donald Trump gewählt worden ist. Und die Leute im Silicon Valley haben das nicht mehr verstanden. Die haben gedacht, hey, aber wir machen doch nur gut, lasst uns in Ruhe. Und dann hat der Biden angefangen, es schwieriger zu machen, dass es zu Firmenübernahmen gekommen sind. Dann hat er die Risikokapitalisten verrückt gemacht. Also die haben sich wirklich im Stich gelassen gefühlt von der Politik und haben sich dann abgewendet.
Und sie nähren zum Trump und der offenbar hat einen Nerv getroffen und hat nicht das Gefühl gehabt, hey, bei mir könnte er quasi wieder den Deal haben, so wie er eigentlich ist vorgesehen war. Und ich lasse ihn in Ruhe, sind einfach irgendwie nett zu mir.
Mhm. Und der Trump hat eben bei diesen Leuten so ein bisschen wieder etwas ausgelöst, was ich auch noch interessant finde. Das ist auch so etwas Zeitgeistiges. Das ist der sogenannte Founders Mode. Also die Firmengründer, die vielleicht vor 20, 15 Jahren eine Firma gegründet haben, die jetzt reich geworden sind, haben sich eigentlich aus diesen Firmen zurückgezogen und plötzlich sind sie wieder da und die gehen plötzlich wieder mit dem Hoodie arbeiten. Oder der Mark Zuckerberg tut sich wirklich im Tagesgeschäft wieder einmischen, weil denen fehlt das auch. Also so der Gründer-Groove, den sie mal hatten. Und das ist jetzt wieder ein bisschen zurück im Silicon Valley, auch wegen der Wahl von Donald Trump.
Weißt du, was ich noch spannend finde? Es hat ja immer so Branchen gegeben, die für das Weisse Haus sehr wichtig waren. Oder ich denke da zum Beispiel an die Ölindustrie oder an die Finanzen, Wall Street. Also all die Machtzentren, wo wir übrigens auch mal einen Podcast darüber haben gemacht, die Machtzentren in den USA. Und jetzt ist wirklich die Stunde vom Silicon Valley. Oder jetzt ist wirklich die, sie eben an der Amtseinführung gewesen, die beraten der Präsident. Und es ist ja schon nicht ganz das Gleiche, ob du Ölmagnaten hast, die einfach ihr Öl produzieren, die irgendwie mitreden oder Einfluss haben und jemand, der die Kommunikation dermassen dominiert. Also da habe ich schon ein paar Fragezeichen. Weißt, wie gut ist das, wenn Leute, die so viel Kommunikationsmacht unter sich haben, so nah sind beim mächtigsten Mann der Welt?
Was interessant war, die Ölmagnaten waren zwar wahnsinnig wichtig für die Präsidenten, eine der zentralen Branchen oder Industrien, aber die Präsidenten haben sie nie eingeladen. Mhm. Also die Nähe ist wirklich etwas Einzigartiges, wie du das gesagt hast. Und ich glaube auch, es sagt sehr viel aus über die Medienbranche.
Ja.
Ich meine, Apps wie X oder Apps wie Facebook oder Instagram sind plötzlich so wichtig wie die New York Times. Mhm. Und die Leute, die im Silicon Valley hocken, sind eben jetzt die Kommunikation bestimmen und nicht mehr die am Times Square in New York sind oder unten an der Newspaper Row, wo es heute gar nicht mehr gibt. Und ich glaube, diese Rolle hat eben Silicon Valley jetzt auch übernommen.
Also, Silicon Valley heute im Mittelpunkt von diesem Podcast 1776. Merci für das Gespräch, Peter.
Ich danke dir.